Moinsen. Moinsen.
Was ist das?
Bin ich in der Kathedrale hier? Hä? Hört sich so an, gell? Gut. Ja, dann machen wir gleich weiter mit dem, womit wir aufgehört haben, der Folie. Ja, herzlich willkommen all die, die ich auch in diesem Jahr noch nicht gesehen habe. Ist ja immer eine spannende Zeit, so ein Jahreswechsel, genau. Wie war es in Ungarn? War super. Feiert ihr da eigentlich auch Silvester und so, Weihnachten und so, ja? In der Gemeinde. Ach, super. Ja, nee, die Frage war jetzt tatsächlich ernst gemeint. Es gibt ja unterschiedliche Kalender, ne? Ihr wisst ja, manche feiern ja erst am 6. Januar und so, gelle? Spanien und genau. Ja, gut. Geht's euch gut?
Oh.
Gut, dann starten wir mal, genau. Ja, war intensive Zeit, gell? Ja, oh. Wer ist denn hier heute Morgen, der am Workshop mit dabei war? Mal kurz Hände hoch. Ja. Vielleicht steht ihr mal kurz auf. So sehen die Kommunikationsexperten der Zukunft aus. Und ihr könnt sie alle ansprechen und belagern und quetscht sie aus. Wie war denn das? War das wirklich so gut? Und hat sich das wirklich gelohnt? Und quatscht sie an. Also, ja, war spannend. Ja, wir sind noch so auf der Startbahn in dieses Jahr hinein, gemeinsam zu starten. Und ich habe ja in der letzten Woche uns so ein Motto mitgegeben, einen Gedanken, dieser Gedanke stammt aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 40. Hört, jemand ruft, bahnt dem Herrn einen Weg durch die Wüste, baut eine Straße durch die Steppe für unseren Gott. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg soll abgetragen werden, alles Unebene soll eben werden und alles Hügelige flach. Denn der Herr wird kommen in seiner Macht und Hoheit und alle Menschen werden ihn sehen. Es geht letztendlich immer wieder um diesen Gedanken, Gott ist unsichtbar, aber er will für diese Welt sichtbar werden. Und wie geht das? Wie kann Gott für die Welt sichtbar werden, ein unsichtbarer Gott? Durch Menschen. Und zwar durch Menschen, die ihn kennen, die in einer persönlichen Beziehung mit ihm leben und deshalb anfangen zu entdecken, wer er ist, wie er ist. Es gibt ja diesen Mythos vom ewigen Leben. Ist das ein Mythos? Ja, der Mythos besteht darin, dass Leute denken, das ewige Leben ist etwas, was nach dem Tod anfängt. Das ist aber ein Mythos. Das ist nicht das, wovon die Bibel spricht. Im Johannesevangelium kannst du es nachlesen, Kapitel 17. Da sagt nämlich Jesus, das ist das ewige Leben, dass ihr den, der mich gesandt hat, dass ihr mich und den, der mich gesandt hat, erkennt. Das ist ewiges Leben. Es ist also eine Beziehung, wo wir Gott kennenlernen, das ist ewiges Leben. Und dadurch will Gott sichtbar werden. Also bahnt einen Weg dem Herrn, hat was mit uns zu tun. Das heißt hier nicht, Gott kommt und bahnt sich einen Weg, sondern er sagt, es zu Menschen bahnt einen Weg. Und einer, der das ganz stark und massiv aufgegriffen hat, diesen Gedanken, ist Johannes der Täufer. Vielleicht schon mal von gehört oder gelesen. So eine seltsame Figur, die da in der Wüste gelebt hat und sich von wildem Honig und Heuschrecken und was weiß ich noch alles ernährt hat. Sonderbare Diät. Ich weiß gar nicht, ob die einen Namen hat. Müsste man eigentlich mal rausfinden. Ne? Wäre mal interessant. Seine Kleidung muss auch wohl etwas sonderbar gewesen sein. Also schon, man würde sagen, ein bisschen ein komischer Kauz. Vielleicht. Vielleicht war er ja auch ganz nett. Ne? Also manchmal entstehen ja solche Bilder, wenn man solche Skizzierungen mitkriegt und denkt, wow, wäre mal echt interessant, wenn man jetzt mal so projizieren könnte, was für Bilder ihr so jeder Einzelne im Kopf hat. Ne? Wenn man jetzt auf so eine große Leinwand, so ein Screen da oben projizieren könnte, unsere Bilder, die wir im Kopf haben, von Johannes dem Täufer. Wäre doch mal interessant, oder? Also mich würde es interessieren. Bilder sind ein wichtiger Stichwort. Bilder leiten uns. Bilder leiten unser Denken. Bilder steuern unser ganzes Verhalten. Und auch unser Bild von Gott ist etwas, was uns steuert und leitet in unserem Verhalten, wie wir unser Christsein leben. Und weil das nicht immer so zielführend ist, was wir da so an Bildern in uns tragen, spricht die Bibel von Umkehr. Und das war ja auch die große Message von Johannes dem Täufer. Der hat die Leute aufgerufen, umzukehren. Was er gemeint hat, war, Leute, ihr seid mit allem möglichen Kram in eurem Leben beschäftigt. Ihr habt immer volles Programm, von Montag bis Sonntag, alles ist durchgestylt und ihr habt so tolle Angebote, was ihr alles gut findet. Hey Leute, nehmt euch mal Zeit, euch innerlich darauf auszurichten, wo eigentlich euer Leben herkommt. Er hat die Leute eingeladen, sich auszurichten auf Gott, auf die Beziehung mit Gott. Er hat Umkehr gepredigt. Umkehr von Denkmustern, von Bildern, die zu nichts führen, die zu keinem Ziel hinführen, die in die Leere führen, in die Irre führen. Umkehr ist nichts anderes als anders denken. Umkehr ist jetzt nicht, dass ich büßen muss und leiden muss darunter, wie schlecht ich bin und wie mühsam alles ist und jetzt tue ich Buße und muss mich verändern. Das gibt es schon manchmal, dass man in Situationen kommt, wo man merkt, boah, hier habe ich echt Mist gebaut. Und manchmal muss man das auch angucken und den Schmerz aushalten, dass man denkt, boah, was habe ich denn damit angerichtet? Das gibt es sehr wohl und das ist ein wichtiger Faktor, auch gerade wenn es darum geht, Veränderung zu erfahren. Aber zunächst einmal, grundsätzlich geht es um verändertes Denken. Und das ist ja so einer meiner Lieblingssports. Ich provoziere ja gern Leute in ihrem Denken, dass sie einfach mal anfangen, anders zu denken. Und so habe ich uns ja in der letzten Woche mit so ein, zwei Gedanken in die Woche geschickt, wo der ein oder andere dann doch ganz gut geschluckt hat, habe ich gemerkt. Auch hinterher in dem ein oder anderen Gespräch. Zum Beispiel dieser Satz. Was haben die Menschen davon, dass es mich gibt? Diejenigen, die letzte Woche hier waren, wie ging es euch denn mit dem Satz, mit dem Gedanken? Habt ihr ganz schnell wieder vergessen, ne? Ja, hier war es noch gut, da hinten wurde es schon schwächer im Bistro und aus der Tür draußen war es weg. Puh, Gott sei Dank. Ja, ich meine, sind wir mal ganz realistisch. Ich weiß ja, wie das geht. Ne? Da kann man sitzen und sagen, wow, ganz toll und super. Und wenn dann die Frau oder der Mann oder jemand anderes zu Hause am Nachmittag fragt, und wie war der Gottesdienst? Oh, super, super. Was war denn die Predigt? War über Jesus. War über Jesus. Ist immer richtig. Und weil ich das kenne, deshalb habe ich gedacht, präsentiere ich uns doch diese Frage gleich noch einmal. Ja? Wiederholung ist die Mutter allen Lernens. Und manchmal muss man an manchen Punkten einfach mal stehen bleiben und sagen, hallo, die Frage war ernst gemeint. Möchte dich anregen, darüber nachzudenken, was haben denn die Menschen in deinem Umfeld davon, dass es dich gibt? Und ich glaube, dass jeder sehr viel mehr zu geben hat, als er denkt. Die Sache ist natürlich die, das provoziert ja total unser Bild so auch und was wir so denken. Wir kommen ja eigentlich eher zum Empfangen. Ein wichtiger Punkt, nach dem wir uns orientieren und wie wir Entscheidungen treffen, ist es, ja, es bringt mir nichts. Was bringt mir das? Ist die Standardfrage. Was bringt mir das? Okay, ist berechtigt. Du kannst gerne so weiterleben. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit zu leben, zu fragen, okay, was bringe ich? Nicht, was bringt mir das, hier im Gottesdienst zu sein? Was bringt mir das, hier Teil der Gemeinschaft zu sein? Oder was bringt mir das, hier mitzuarbeiten? Oder was bringt mir das, vielleicht sogar Verantwortung zu übernehmen? Sondern, was kannst du geben? Ich denke auch immer noch darüber nach, Thema Mitgliedschaft. Ja, es beschäftigt uns immer wieder, ich habe es ja schon erwähnt. Und es gibt ja so diverse Rubriken, was dann in so einem Mitgliedsantrag dann so, was da manchmal so alles draufsteht. Und ich habe mir schon gedacht, eigentlich müssten wir diesen Satz mit auf den Mitgliedsantrag setzen. Ne? Was haben die Menschen davon, dass ich Teil dieser Community werde? Ha? Was würdest du sagen? Ist doch nicht schlecht, oder? Wäre wahrscheinlich etwas provokativ dafür, wenn man Mitglieder werben will. Ich fand es ganz interessant, wenn du so die Evangelien liest, Jesus hat auch nicht immer nur eingeladen. Da gab es eine Situation, die war so krass, da haben die Leute gesagt, nee, also das ist uns jetzt zu heftig hier. Und dann heißt es gingen viele von ihm weg, sogar von seinen Jüngern. Also, ich möchte einladen, Thema Bilder. Wenn wir über so eine Frage nachdenken, und ich meine wirklich ernsthaft nachdenken, und uns auch mal in diese Spannung hineinbegeben, die so eine Frage auslöst, dann brauche ich natürlich auch irgendwo Inspiration, Impulse. Wie kann das aussehen? Wie kann ich darüber nachdenken? Was kann mich dabei inspirieren? Was kann mich dabei anregen, motivieren? Und ich habe es ja eingangs schon gesagt, was ist das ewige Leben? Gott kennenzulernen. Also, wenn ich versuche, mit solchen Themen umzugehen, solchen Fragen umzugehen, überlege ich mir erstmal, Gott, wer bist du und wie bist du? Und was habe ich davon schon verstanden? Was habe ich davon erkannt? Und was von dem, was ich erkannt und verstanden habe, hat mein Herz schon erreicht? Beziehungsweise vielleicht auch noch nicht. Was lebt da in meinem Herzen von dem, was ich von Gott verstanden habe? Denn ewiges Leben ist Gott kennenlernen, immer wieder neu, immer mehr. Und ich möchte uns nochmal dieses Bild von der Dreieinigkeit vor Augen führen, weil ich das einfach so stark finde, so faszinierend finde, so stark inspirierend finde. Und letztendlich ist das eigentlich, dieses Wesen Gottes, die Vorlage, das Fundament, das Bild, wie es aussehen soll, die Motivation, die Inspiration, die Kraft schlechthin für Gemeinschaft. Das Wesen des dreieinigen Gottes. Und es gibt jemand, der das sehr, sehr gut skizziert und beschrieben hat, gemalt hat, dieses Bild, das ist der Timothy Keller. Und ich lese uns mal so ein paar Zitate aus seinem Buch über Jesus vor. Jede der drei Personen der Trinität verherrlicht die andere. Es ist ein ewiger Tanz. Dieses Bild vom Tanz der Dreieinigkeit oder die Dreieinigkeit als einen Tanz darzustellen, stammt eigentlich von den christlichen Wüstenvätern. Vielleicht schon mal gehört, es gab so in den ersten 100, 200, 300 Jahre, da gab es solche Leute, die sich ein bisschen mehr so zurückgezogen haben, wahrscheinlich inspiriert vom Johannes, dem Täufer, möglicherweise. Die nennt man die Wüstenväter und die haben halt auch natürlich sehr intensive Erfahrungen gemacht und über viele dieser Fragen nachgedacht, weil diese Sache, dieses Verständnis davon, dass Gott drei und eins ist, das hat sich erst über einen längeren Zeitraum herausgebildet. Das war nicht von Anfang an klar. Ja. Genau genommen fast 300 Jahre hat sich das hingezogen, dieses Hin und Her, bis dieses Bild eigentlich so entstanden ist. Und in dieser Zeit ist durch die Wüstenväter genau dieses Bild entstanden, ist dieses Bild gemalt worden, dass Dreieinigkeit wie so ein Tanz ist. Aber man kann sich das eben auch noch eben konkretisieren, wie Timothy Keller das hier macht. Jede der drei Personen der Trinität verherrlicht die andere. Ist das nicht ein schönes Bild? Ist das nicht faszinierend? Das ist so wieder diese Natur, was bringt mir das? Geht nur weiter. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist drehen sich jeder um den anderen. Sie verehren die jeweils anderen und dienen ihnen. Ist das nicht faszinierend? Ich meine, Jesus hat es ja gezeigt, dieses Wesen, dass er dem Vater dient. Und manche haben das gar nicht verstanden, haben dann gedacht, naja, Jesus ist nicht Gott, weil er dient ja dem Vater, er erhebt den Vater. Aber es ist Teil dieses Wesens Gottes, dass sie sich einander dienen, sich einander unterordnen. Ich finde das ein faszinierendes Bild, ein faszinierendes Idealbild von Gemeinschaft. Jeder dreht sich um den anderen, verehrt sie und dient ihnen. Noch ein Absatz. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist verströmen sich vor Liebe und Freude und Verehrung aneinander und füreinander. Jeder dient dem anderen. Sie suchen ohne Ende die Herrlichkeit des anderen und sind daher unendlich glücklich. Glücklich. Möchtest du glücklich sein? Ich möchte glücklich sein. Ich denke, glücklich sein ist cool. Hat was, gell? Aber hallo. Ja, aber wenn man richtig geistlich ist, dann muss man ernsthaft sein. Und da geht es nicht um Spaß oder glücklich sein, ne? Ja, wir müssen ja heilig sein. Ja, sicher, diese Momente gibt's, aber wenn es nur daraus besteht, dann wird es öde, oder? Ich meine, es gibt so einen Gedanken, habe ich mal irgendwo gelesen, ich glaube sogar in der Bibel, da steht sowas wie die Freude am Herrn, wie war das noch? Die Freude am Herrn ist unsere Kraft oder unsere Stärke, genau. Freude ist sowas Feines. Es geht um Freude, es geht nicht um Duckmäuserei und Quälerei und ich muss jetzt hier was ableisten. Darum geht es nicht, es geht um Freude. Gott dienen ist etwas, was Freude macht. Und wenn du es ganz praktisch haben willst, mal nicht geistlich, nicht christlich, ja, die Hirnforscher sagen uns, wenn das Hirn Freude hat, dann ist es im optimalen Lernmodus. Also du lernst dann am besten, wenn du Freude hast, wenn du Spaß an etwas hast. Dann lernst du am besten, bist du am aufnahmefähigsten, lernst am besten, entwickelst dich am besten. Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ja, passt doch. Und deshalb finde ich das so wunderschön, ne? dass die Jungs oder wie auch immer, keine Ahnung. Ich meine, kennt jemand den Film Die Hütte? Ja, ich finde das klasse. Ist auch mal wieder so ein bisschen anders, einfach so ein bisschen quer gedacht. Ne? Gott, der Vater als die schwarze Mama. Ah, ich liebe das. Ich finde das einfach schön. Weil das dreht so ein bisschen, es wirbelt so unsere Vorstellung durcheinander und das brauchen wir. Wir sind immer so festgefahren, ne? Haben wir so eine Box, alles muss in die Box reinpassen, was nicht reinpasst, weg damit. Und wie sehr wir dabei verarmen, das merken wir gar nicht. Also Vater, Sohn, Heiliger Geist verströmen sich vor Liebe. Oh, das muss man nochmal so richtig so auf dieser inneren Zunge zergehen lassen. Sie verströmen sich vor Liebe und Freude und Verehrung aneinander, füreinander. Ey, die machen das nicht so, der Vater sitzt oben da auf so einem Sessel, ne, so Trönchen oder so, und der Junge springt da rum und der Heilige, jeder macht so seinen Job. Nein, die sind ständig umeinander, miteinander unterwegs. Ja, Jeder dient dem anderen, macht den anderen groß, verehrt den anderen.
Ich habe es ja mit den Hirnforschern, gell? Im Moment jedenfalls. Aber ich finde es einfach so klasse, was die so sagen. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ja, pass mal auf, warte mal, ich muss mal gerade ausmachen hier. Ich habe tatsächlich das Programm zugemacht. Sehr lustig. Wie habe ich denn das geschafft? Ja, da sind wir wieder. Alles klar. Kommt. Moment. Ja, es ist da. Da ist es auch. So. Ey Leute, sorry. Ja, ja, ist ja gut. Ihr habt Spaß, ne? Ich auch gerade. Jetzt habe ich hier die falsche Datei, weißt du? Das ist das Problem. Die muss ich jetzt gerade mal wiederfinden. Ja, praktizieren wir das doch gleich. So, jetzt sind wir wieder da. Jetzt. Alles klar. Also, wie gesagt, ich liebe ja die Hirnforscher, weil ich finde, die sagen so tolle Sachen über uns, wie wir so gestrickt sind, und wie wir so ticken und was uns so hilft. Und dieser Typ hier, Gerald Hüther, der ist besonders daran interessiert, der sagt, jeder Mensch ist eigentlich im Grunde genommen ein Genie, die ersten paar Jahre des Lebens, bis er in die Schule kommt. Dann bleiben nur noch ein paar Prozent von den Genies übrig. Vielleicht kompensiere ich da ein bisschen meine eigene Schulzeit. Ja, ich war ja auch so ein Genie, bis ich in die Schule kam. Ja, und danach fing die Quälerei an. Nein, also ganz ernsthaft. Dieser Mann, der ist halt total daran interessiert, was fördert Menschen, was hilft Menschen, dass sie sich gut entwickeln können. Ja, und das ist meine Leidenschaft. Meine Leidenschaft ist, dass ich einfach davon ausgehe, dass in jedem Menschen ein wunderbares, kostbares Potenzial steckt. Und Normalität ist, dass wir dieses Potenzial kaum ausleben. Kaum, das ist normal. Weil wir so angepasst sind, weil wir vom Leben deformiert wurden, weil wir enttäuscht wurden, weil wir gelernt haben zu funktionieren in bestimmten Bahnen, angepassten Bahnen. Und, es gibt viele Gründe dafür. Aber es ist über die Jahre immer stärker geworden, je oller, desto doller. Diese Leidenschaft, diese Sehnsucht, Menschen zu fördern, Menschen zu helfen, dass sie ihr Potenzial entdecken und leben können. Und deswegen liebe ich hier solche Leute, die sich da auch Gedanken drum machen. Und ganz besonders, wenn ich merke, boah, von denen kann ich was lernen. Und boah, das sind ja Parallelen zu dem, was ich in der Bibel kenne. Und dieser Satz hier, den finde ich einfach sowas von genial, wenn er sagt, wir brauchen Gemeinschaften, deren Mitglieder einander einladen, ermutigen und inspirieren, über sich hinauszuwachsen. Das klingt so ähnlich wie der Satz eben vom Timothy Keller. Hast du gemerkt? Ja? So, sollen wir nochmal zurückgehen? Ja, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist verströmen sich vor Liebe und Freude und Verehrung aneinander, füreinander. Jeder dient dem anderen und sie suchen ohne Ende die Herrlichkeit des anderen und sind daher unendlich glücklich. Und das ist die Gemeinschaft. Und genau so, das ist mein Bild von Gemeinde. Und ich lade dich ein, Teil von diesem Bild zu werden, Teil von dieser Vision zu werden. Die Zeit ist um, ich muss aufhören. Dankeschön, wollte ich nur hören.
Wir brauchen Gemeinschaften, deren Mitglieder einander einladen, ermutigen und inspirieren, über sich hinauszuwachsen.
Nochmal, hast du Lust dabei zu sein?
Ja.
Macht Spaß. Deswegen machen wir solche Sachen wie gestern hier, Kommunikationsworkshop. Oh, und ich kann dir sagen, das war wie wenn der Bauer mit so einem riesengroßen Pflug aufs Feld geht und alles umgräbt, gell? Dass mal wieder so richtig so alte, verkrustete Strukturen aufgebrochen werden, damit das Leben, was da drunter ist, freigesetzt wird und sich entfalten kann. Und genau darum geht's. Und je mehr Menschen hier das anfangen aufzugreifen, zu verstehen und zu verinnerlichen, nicht nur zu sitzen und das toll zu finden, sondern innerlich aufzustehen, zu sagen, ja, ich habe Bock da drauf. Ich will, dass unsere Kirche hier so eine Art von Gemeinschaft ist. Wir wollen dafür bekannt sein, dass wir eine Gemeinschaft sind, die einander einladen und ermutigen und inspirieren, über sich hinauszuwachsen.
Amen.
Und wenn dann so alte Hasen, die schon 30 Jahre hier sind, davon begeistert sind, da bin ich auch begeistert. Ich möchte uns heute nochmal einen anderen praktischen Weg dahin geben. Was können wir praktisch tun? Du kannst dich hinsetzen, darüber nachdenken. Und ich empfehle dir das auch sogar. Wirklich konkret nachdenken. Weil die Botschaft muss von hier reinkommen. Und erst wenn sie hier reinkommt, hier unten, und anfängt, Wurzeln zu treiben, fängt sie an, ihre Kraft zu entfalten. Wenn du nur hier sitzt und lädst das hier oben in die Schubladen rein und sagst, ja, super, tolle Botschaft, du gehst raus, wo liegt's rum? Da oben in der guten Stube. Und da viel sich ansammelt da oben in der großen Stube, wird es nach einer Zeit wieder gelöscht. Und dann kommst du das nächste Mal hierher und hörst wieder sowas und da denkst du, ach ja, kenne ich, weiß ich, abgehakt. Haken dahinter, kenne ich ja. Und was passiert? Gar nichts. Die tolle Wahrheit entfaltet null Kraft. Weil die Predigt so schlecht war? Nein, weil du nichts damit machst. Das ist der Punkt. Und deswegen war schon meine Frage ernst gemeint, wie ging es euch in der vergangenen Woche mit diesen Gedanken? Hast du dir Zeit genommen? Hast du dich hingesetzt, darüber nachzudenken? Wenn nicht, neue Chance, neuer Tag, neue Möglichkeiten, neue Chancen. Okay, neue Woche vor dir. So, am besten schreibst du gleich auf in deinen Terminkalender, wann wirst du sitzen und nochmal darüber nachdenken und das verinnerlichen. Und am besten triffst du dann gleich noch eine Entscheidung für die nächsten 1 bis 2 Schritte, damit du dranbleibst. Könnte dieses Bild auch dein Bild werden? Könnte diese Leidenschaft auch deine Leidenschaft werden? Einen praktischen Schritt weiter. Ich nehme mal diesen Satz aus der Apostelgeschichte 20. Damit wollte ich euch zeigen, wie man arbeiten muss, der Paulus spricht hier, um den Armen zu helfen und das zu erfüllen, was der Herr Jesus selbst gesagt hat. Geben macht glücklicher als nehmen. Geben macht glücklicher als nehmen. Ich habe mir immer, früher, als ich so das erste Mal diesen Satz gehört habe, habe ich immer gedacht, wieso ist denn geben seliger als nehmen? Ich dachte immer, oh, das ist so ein typischer Opferspruch. Ne? Wir sammeln jetzt die Kollekte ein. Und übrigens, geben ist seliger als nehmen. Ja, passt doch wunderbar, oder? Ja, unter diese Kategorie habe ich das abgespeichert und nicht weiter drüber nachgedacht. Ja, so ist das mit den Boxen. Du tust das, was du hörst, in eine Box und da liegt es dann rum und gammelt. Dabei ist da was, ein fantastischer Gedanke drin. Geben ist seliger als nehmen. Oder wie es besser hier heißt, oder Neudeutscher, geben macht glücklicher als nehmen. Warum ist das eigentlich so?
meine, wenn wir so in 1. Korinther 13 lesen, da kommen ja richtige krasse Klopfer. Ne? Da steht, boah, wenn du all dein Geld nimmst und es den Armen gibst und hast keine Liebe, dann ist das Schrott. Freut sich der Schrotthändler. Ja? Selbst wenn du dein Leben gibst, opferst, aber hast keine Liebe, freut sich wieder der Schrotthändler. Also das Geben an sich ist es anscheinend noch nicht. Irgendwie hat es was zu tun, mit welcher Haltung wir das tun. Und da kommen wir wieder aufs Wesen Gottes. Die Dreieinigkeit. Was ist das, was mich inspiriert? Die Liebe. Die Liebe. Den anderen größer zu sehen. Den anderen zu ehren. Interessant, dass genau diese Gedanken von den Schreibern im Neuen Testament aufgegriffen wird. Da steht, ordnet euch einander unter. Wie kommen die da drauf? Wollten die irgendwie eine neue Gottesdienstordnung aufstellen? Nein, die sind inspiriert gewesen vom Wesen Gottes. Dient einander, jeder mit der Gabe, die er von Gott empfangen hat. Steht auch da irgendwo. Woher haben die das? Vom Wesen Gottes. Geben macht glücklicher als nehmen. Da steckt eine ganz tiefe Lebensweisheit hinter. Denn wenn du anfängst zu geben, fängst du an, dich zu entdecken. Hast du es schon mal gemerkt? Wenn du anfängst, etwas zu geben jemandem, merkst du etwas von dir selber. Du spürst dich selber auf eine ganz andere Art und Weise. Natürlich kann ich geben. Ich kann auch geben ohne das, klar. Wenn ich was gebe, was mir nicht wehtut, dann merke ich nicht viel von. Das ist klar. Ja, das ist wie, wenn ich ein Stück, wie wenn ich irgendein Stück Papier aus der Hosentasche verliere, was ich nicht mehr brauche. Ja, aber wenn ich so von Herzen gebe, etwas, was mir bedeutsam ist, was mir wertvoll ist, was mir wichtig ist, dann fange ich an, mich zu entdecken. Es gab mal so eine Zeit lang so Gabentests, da waren die Leute ganz heiß drauf. Boah, ich bin Apostel, ich bin Evangelist, ich bin Prophet. Ja? Keiner wollte Diener sein. Alle wollten Apostel, Evangelist und so weiter sein. Ja? Eine Zeit lang habe ich diese Dinger mitgemacht, fand ich ganz inspirierend, weil klar, man ist ja immer auf dem heißen Trip. Was bringt die Leute weiter, was bringt die Church weiter? Und dann irgendwann hat man gemerkt, nee, das ist halt auch nicht, ne? Irgendwas stimmt da nicht. Und ich glaube, der beste Weg, deine Gaben herauszufinden, ist, indem du dienst. Indem du gibst. Da spürst du etwas von dir. Und da fängst du an, aufzublühen. Da greift tatsächlich dieser Gedanke. Geben macht glücklicher als nehmen. Und solange du nicht ins Geben kommst, und Geben meint nicht nur Geld, bitte versteht das nicht falsch. Natürlich auch, je nachdem. Wenn das vielleicht eins deiner Themen ist oder etwas, womit Gott dich gesegnet hat, dann ist das ein Thema für dich. Aber es ist deine Zeit, es sind deine Gaben, deine Fähigkeiten, es ist Verantwortung, die du vielleicht übernimmst, dass du sagst, okay, ich will hier nicht nur Mitarbeiter sein, ich will Verantwortung tragen, ich will mitgestalten. Ja, es gibt so viel, ein Lächeln. Ein Lächeln, ein bewusstes Lächeln, ein bewusstes mit offenem Herzen und lächelndem Gesicht auf Menschen zugehen und Menschen begegnen. Das ist etwas, das ist Geben. Ja, also die Palette ist reichlich. Und jetzt muss ich wirklich auf die Zielgerade kommen. Aber eine Bibelstelle hätte ich noch, okay? Der Freigebige wird immer reicher. Der Geizhals spart sich arm. Wenn du mit anderen teilst, wirst du selbst beschenkt. Wenn du den Durst anderer stillst, lässt man auch dich nicht verdursten. Geben macht glücklich. Ich habe die Tage mal wieder, mehrfach ist mir über den Weg gelaufen und ich habe es nochmal recherchiert. Gibt es eine Untersuchung vom Bundesamt, von der Bundesregierung. Die Zahlen variieren so ein bisschen, aber es sind weit über 40% der deutschen Bevölkerung, die sich in ehrenamtlichen Tätigkeiten engagieren. Ich finde das faszinierend. Vielleicht hast du gedacht, das gibt's nur unter Christen. Nö, das kennen auch andere. Teilen und dienen, das entdecken gerade eine ganze Menge Menschen auch außerhalb von Kirchen und Christentum. Warum? Weil es Kraft hat, weil es Leben bereichert. Und die Psychologen, es gibt ja so eine Rubrik positive Psychologie. Ja, was brauchen Menschen, damit sie sich entfalten können, gut entwickeln können? Das sagen die, dienen. Geben hilft dem Menschen, glücklich zu werden. Aber wir wollen nicht nur geben und dienen, um glücklich zu werden, sondern einfach aus diesem Herz der Liebe. So, denk nach über dieses Wesen Gottes und dann lenk nochmal nach, ob du dich mit einklinken kannst. Wir brauchen Gemeinschaften, deren Mitglieder einander einladen und ermutigen, sie und inspirieren, über sich hinaus zu wachsen. Und ich kann dir sagen, von ganzem Herzen, von der Fußsohle bis zur Haarspitze, jede Zelle meines Körpers, jede Faser meines inneren Wesens lebt für diese Vision. Dafür stehe ich auf. Dafür investiere ich mich. Dafür gebe ich mein Leben. Und ich lade dich ein und werbe: Komm mit. Lass uns die Welt verändern. Gott ist gut. Wollen wir beten?